Das ist der SAZ Sport Podcast. Wir sprechen mit den wichtigsten Denkern und Köpfen der Branche über Entwicklungen am Markt. Was ist Ihre Meinung und welche Momente waren für Sie persönlich entscheidend?
Ja, hallo und herzlich willkommen euch da draußen zum SAZ Sport Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich möchte euch tatsächlich heute mal eine Aufgabe stellen. Nachdem ihr den Podcast gehört habt, geht bitte nach draußen, vielleicht seid ihr es ja auch schon, und lauft 100 Meter so schnell ihr könnt und nehmt dabei die Zeit. Wenn ihr diese Strecke als Frau in Minimum 15,5 Sekunden und als Mann in Minimum 13,4 Sekunden zurückgelegt habt, dann herzlichen Glückwunsch, wart ihr in der Lage, einen Teil des Aufnahmetests an der Deutschen Sporthochschule Köln zu bestehen. Ihr müsst dann noch weitere Disziplinen erfolgreich absolvieren, um dort studieren zu können, ja, so aus den Bereichen Leichtathletik, Turnen, Schwimmen, Teamsport, Racketsport, also schon eine ganze Menge an Sportarten. Aber das möchte ich euch jetzt nicht zumuten. Also ihr könnt es gerne bei diesem 100-Meter-Lauf belassen. Zumal ich solche Dinge wie diesen Aufnahmetest mit meinem heutigen Gast nur sehr bedingt besprechen möchte. Vielmehr soll es um ein Thema gehen, was uns in der Branche natürlich sehr stark beschäftigt, und zwar Sport und Bewegung in der Gesellschaft. Und jetzt freue ich mich sehr, meinen heutigen Gast begrüßen zu dürfen. Er ist ein renommierter Sportwissenschaftler und seit einem Jahr Rektor an der Deutschen Sporthochschule Köln. Herzlich willkommen, Professor Ansgar Thiel.
Hallo.
Was mich zu dieser Aufnahmeprüfung noch sehr interessieren würde, wie lassen sich eigentlich diese Leistungskriterien erklären? Ja, ich muss ja neben dem erwähnten 100-Meter-Lauf in 13,4 Sekunden ja zum Beispiel noch Kugel stoßen. Ja, also mit einer 6-Kilo-Kugel muss ich mindestens 7,60 Meter weit werfen oder stoßen. Und ich muss auch 5 Klimmzüge schaffen. Also wie erklären sich diese Leistungsdaten?
Die Diskussion über sportwissenschaftliche Eignungstests bzw. Eignungstests für ein sportwissenschaftliches Studium sind sehr alt. Im Grunde die Diskussion läuft ewig schon. Die Grundidee ist, man braucht eine gewisse Fähigkeit oder gewisse Fähigkeiten und Fertigkeiten, also ein bestimmtes Niveau, um überhaupt die sportlichen Aufgaben, die während eines Studiums bewältigt werden müssen, um die überhaupt zu schaffen. Die Frage ist natürlich, die sich heute stellt, ist es noch aktuell? Passt es zu allen Studiengängen? Aber es hat Tradition, deswegen ist es so stark umkämpft. Man schaut sich Studienprüfungsordnungen an und guckt, was wird da jetzt durchgenommen? Was müssen die Studierenden können? Welche Anforderungen werden an die motorischen Fähigkeiten, sportmotorischen Fähigkeiten der Studierenden gestellt? Und die Tests sollen also das abbilden, was das Minimum ist, was man können muss. Man lernt ja dann in den Theorie und Praxis der Sportarten, Seminaren und Übungen dann noch was dazu. Aber das ist das Minimum. Und die Befürworter von diesem Test sagen, wie beim Musikstudium, man muss das können, sonst kann man nicht richtig mitmachen und sonst ist man auch nicht in der Lage, das weiterzugeben. Das Interessante ist ja, nicht alle Hochschulen, nicht alle Universitäten haben die gleichen Eingangstests. Der härteste ist hier an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Und das ist auch traditionell. Also viele, die hier sind und die für die Eignungstests zuständig sind, sagen natürlich, das ist auch was, mit dem wir uns nach außen zeigen. Gleichzeitig sagen Kritikerinnen und Kritiker, wir brauchen nicht für alle Studiengänge die gleichen Voraussetzungen, weil der große Teil eines sportwissenschaftlichen Studiums ist ja die Theorie. Das heißt, wir setzen uns wissenschaftlich mit dem Phänomen Sport und Bewegen auseinander und eben nicht zwangsläufig Praxis. Und sogar in der Praxis ist es so, dass die Eigenrealisation nur einen Teil ausmacht. Man beschäftigt sich auch wissenschaftlich mit diesen Handlungen, mit den sportlichen Handlungen, mit den motorischen Handlungen und hinterfragt sie, was sind die biomechanischen Grundlagen, die anatomischen Grundlagen, die physiologischen Grundlagen, welche psychologischen Kenntnisse braucht man, um Gruppen zu leiten und so weiter. Das heißt, hinter diesem praktischen Tun steckt an der Universität immer auch eine theoretische Reflexion.
Aber wer legt denn eigentlich diese Leistungsdaten dann fest? Also bleiben wir mal beim Kugelstoßen. Eine 6-Kilo-Kugel, mindestens 7,60 Meter. Wer legt denn sowas fest?
Das legen in der Regel die Hochschulen selber fest. Das sind im Grunde Eignungstests, die auch genehmigt werden müssen. Also Eignungstest ist ja nicht ein Aufnahmetest, sondern Eignungstest ist zunächst mal, eignet man sich. Das heißt, wenn Sie sich bewerben für ein Studium, dann sind ja andere Faktoren relevant. Das heißt, es sind nur die Eingangsbedingungen. Das heißt, das müssen Sie können. Ansonsten können sie sich quasi gar nicht bewerben für ein Studium. Und festlegen tun es die Hochschulen und in der Regel ist so, an der Universität haben sie dann Leute, die sind speziell dafür zuständig. Die schauen sich dann die Studien- und Prüfungsordnungen an und gucken, was muss man da können, damit der Unterricht überhaupt funktioniert. Also wenn sie Leute, beispielsweise sie machen Turnen oder so und sie haben Leute, die überhaupt gar nichts im Turnen können und sie versuchen letztendlich über Eigenrealisation auch die wissenschaftlichen Grundlagen zu verstehen oder sie müssen was vormachen, um es anderen zu lehren. Sie müssen einen bestimmten Lehrweg verstehen und auch weitergeben können. Dann müssen sie natürlich zu einem gewissen Maße auch diese Sportart können. Und diese Reflexion dessen, was im Studium dann durchgenommen wird, ist letztendlich die Grundlage der Entscheidungen, was dann in diesem Eignungstest abgefragt wird.
Würden Sie die Prüfung eigentlich bestehen?
Nee, also ich würde Teile, glaube ich, schon bestehen. 5 Klimmzüge oder so. Ich würde wahrscheinlich auch ein paar Ballspiele, könnte ich noch, aber nee, nicht mehr.
Okay, das heißt, wo wird es bei Ihnen ausbeißen? Also ich oute mich hier jetzt als ziemlich schlechten Schwimmer. Also ich glaube, da wird es bei mir haken. Wo wäre es bei Ihnen vielleicht?
Ich bin schon lange nicht mehr 100 Meter gelaufen. Früher konnte ich das gut. Oder 5000 Meter, 3000 Meter, alles, was auch immer. Die Langstrecken, Mittelstrecken. Ich denke nicht, dass ich das noch schaffen würde. Dafür bin ich zu alt. Ich mache zwar jeden Tag Sport, aber ich mache nicht Sport, den man mit dem Eignungstest vergleichen kann. Ich mache dann eher Sport, ein Workout oder so, um fit zu bleiben, aber nicht irgendwas Kompetitives.
Ja, jetzt zu unserem Thema des Podcasts Sport und Bewegung in der Gesellschaft. Vorab aber noch eine Ankündigung. Professor Thiel ist in diesem Jahr ein gefragter Mann bei uns. Er wird auch auf dem SPOKO am 24. September in Köln sprechen, einen Impulsvortrag halten und zwar mit dem Titel Die Community von der Fanbase bis zum Follower, Sport als gesellschaftlicher Booster. Also seid gespannt. So, zum heutigen Thema. Schauen wir erstmal auf ein paar Zahlen zum Thema Sport und Bewegung. Wir haben in Deutschland tatsächlich über 20 Millionen Läufer, jetzt mehr oder weniger regelmäßig. Wir haben knapp 40 Millionen Wanderer und diese Zahl ist aus 2021 wohlgemerkt. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir jetzt bei über 40 Millionen liegen. Und dazu haben wir 11,7 Millionen Mitglieder in Fitnessstudios. Das sind alles wirklich gewaltige Zahlen. Jetzt kommt aber ein Sportwissenschaftler, also ein Kollege von Ihnen, der Professor Ingo Frohböse, um die Ecke und erklärt uns zu Weltmeistern im Sitzen. 8,5 Stunden pro Tag sitzen wir Deutschen. Bei den 18- bis 29-Jährigen soll der Wert sogar bei 10,5 Stunden liegen. Herr Thiel, wie passt das zusammen? Auf der einen Seite die Sportnation Deutschland, auf der anderen Seite der Sitzweltmeister Deutschland.
Ja, das hat verschiedene Gründe. Auf der einen Seite sind diejenigen, die Sport treiben, nicht den ganzen Tag aktiv. Das heißt, die Art und Weise, wie wir leben, hat sich natürlich verändert. Das heißt, auch bei den sportlich Aktiven ist es so, dass wir haben nicht mehr einen Job draußen oder in den meisten Fällen draußen, wo wir irgendwas mit unseren Händen machen müssen, Dinge durch die Gegend tragen müssen. Viele Menschen, auch die sportlich Aktiven, fahren mit dem Auto zur Arbeit, fahren wieder zurück, machen vielleicht kurz Sport, vielleicht eine Stunde, wenn es maximal vielleicht dreimal in der Woche eine Stunde oder vielleicht auch weniger. Und dann setzen sie sich irgendwo hin, gucken Netflix oder was auch immer. Im Grunde stellt man sich ja so vor, Sport zu machen, kompensiert letztendlich die gesamte Bewegungsarmut. Und das ist aber nicht so. Das heißt, auch wenn Sie sportlich sind, dann man muss unterscheiden, die sportliche Aktivität selbst und das alltägliche Bewegen. Und früher, das ist noch gar nicht so lange her, haben wir uns natürlich viel mehr bewegt in unserem Alltag. Das heißt, der Mensch ist eigentlich ein Tier, das auf Bewegung angewiesen ist. Also früher haben alle sozialen Kontakte, die wir hatten, die waren immer über Mobilität. Mobilität war eine Voraussetzung. Um zu anderen zu kommen, mussten wir dahin beispielsweise gehen. Um mit anderen etwas zu machen, mussten wir dahin gehen. Die Arbeit wurde hauptsächlich körperlich geleistet. Und heutzutage sind wir vernetzt mit anderen über digitale Medien, wo wir sitzen. Wir gehen in die Schule, wo wir sitzen. Wir sind bei der Arbeit, wo wir meistens sitzen. Wir bewegen uns von einem Punkt zum anderen, wo wir sitzen oder vielleicht in der Straßenbahn stehen. Und jetzt spreche ich nur über die sportlich Aktiven. Wenn wir jetzt diejenigen nehmen, also wir haben schon 40 Millionen Menschen ungefähr, die mehr oder weniger regelmäßig auch sportlich aktiv sind, dann bleiben aber immer noch über 43 Millionen Menschen übrig, die das eben nicht sind. Und wir sehen schon auch schon in jungem Alter eine zunehmende Share-Entwicklung, dass wir Leute haben, die sind sehr sportlich aktiv und die machen viel und sie können auch viel. Und Leute, die machen gar nichts, denen fällt dann auch diese Stunde. Verstehen Sie? Also denen fällt auch die tägliche oder die ab und zu mal eingeworfene Stunde sportlicher Aktivität. Und das ist natürlich die hauptsächliche Problemgruppe. Und diese Problemgruppe nimmt tatsächlich zu.
Ich habe unseren SPOKO vorhin schon erwähnt. An der Stelle noch ein paar Infos. Der SPOKO, der SRZ Sportkongress, findet am Mittwoch, den 24. September statt. Wir freuen uns sehr, als Presenting Partner wieder Outra gewonnen zu haben. Diesmal findet der SPOKO an einem ganz besonderen Ort statt, und zwar im Deutschen Sport- und Olympiamuseum Köln. Euch erwarten dort inspirierende Keynotes, kontroverse Panels und überraschende Impulsvorträge, wie der von Professor Ansgar Thiel. Einen Tag vorher hält der BSI seine Jahrestagung ab und danach gibt's am Abend des 23. September die legendäre Nacht des Sports. Alles, wie schon erwähnt, im Deutschen Sport- und Olympiamuseum Köln. Sichert euch jetzt schon mal ein Ticket zum Early-Bird-Preis, und zwar liegt das Ticket hier bei 390 Euro netto. Zudem bieten wir euch ein Kombi-Ticket an, das den SPOKO und die Nacht des Sports beinhaltet. Und zwar liegt der Sonderpreis hier bei 459 Euro. Um zu bestellen, geht auf event.srzsport.de/spoko. Jetzt bin ich bei einem Satz von Ihnen, muss ich gestehen, ein bisschen zusammengezuckt. Mhm. Also ich würde mich jetzt als Sportler bezeichnen und viele Leute da draußen sicherlich auch, die uns zuhören. Und wir sind aber auch letztlich Büromenschen, also viele von uns. Und bei mir muss ich sagen, so auch im Homeoffice, da kommen schnell mal am Tag locker 10 Stunden zusammen.
Genau.
Aber am Abend gehe ich ins Fitnessstudio oder gehe spazieren oder gehe laufen, was auch immer. Das können 2, 2,5 Stunden, vielleicht sogar mal 3 Stunden sogar sein. Und jetzt sagen aber Sie, naja, eigentlich bringt Ihnen das gar nicht so viel, weil Sie 10 Stunden am Tag gesessen sind. Das ist ja eigentlich ziemlich bitter, oder?
Ganz so würde ich es nicht sagen. Also okay. Es ist auf jeden Fall gut, dass Sie abends ins Fitnessstudio gehen oder dass Sie dann noch spazieren gehen. Das bringt auf jeden Fall was. Aber Studien zeigen auch, dass letztendlich das tägliche Sitzen, dass das tatsächlich auch für sich selber genommen eine Gefahr darstellt. Das heißt, eigentlich müsste man den Leuten empfehlen, die einen Job haben wie Sie oder ich, dass man immer wieder zwischendurch jede halbe Stunde mal aufsteht und sich bewegt. Das macht natürlich kaum jemand dazu, dass man aufsteht, macht ein paar Kniebeugen oder man geht mal die Treppe runter und die Treppe hoch oder man, verstehen Sie, man kann sich ganz viele Gelegenheiten zum sich bewegen schaffen im Laufe des Tages und eigentlich sollte man das auch. Und im Grunde sind es zwei, ja, miteinander zusammenhängende, aber trotzdem als Phänomen abgrenzbare Bereiche. Das eine, die sportliche Aktivität, die in einem speziell für sportliche Aktivität reservierten Raum stattfindet, also im Verein oder im Gym. Und da machen wir Sport und dann unsere Alltagswelt außerhalb des Sports und die verbringen wir sitzend. Und eigentlich sind wir als Menschen darauf angelegt, dass wir uns den ganzen Tag immer wieder mal bewegen. Und somit, und das zeigt die Forschung auch, ist das Sitzen alleine ein unabhängiger Risikofaktor für die Entwicklung chronisch degenerativer Erkrankungen. Und das kann zum Teil schon kompensiert werden durch regelmäßige sportliche Aktivität, aber halt nicht ganz. Und zwar in unterschiedlichen Bereichen. Also wenn wir beispielsweise die Gleichgewichtsfähigkeit anschauen, das ist eine der motorischen Fähigkeiten, die im Altersgang fast linear abnimmt. Und sogar gute Jogger beispielsweise oder Leute, die ins Gym gehen, wenn die jetzt versuchen, mit geschlossenen Augen auf einem Bein Zähne zu putzen, dann haben die Schwierigkeiten, obwohl sie sportlich sind, beispielsweise im Alter von 40 oder so, weil es einfach runtergegangen ist. Das heißt, auch für die wäre es gut, morgens und abends die Zähne zu putzen mit geschlossenen Augen, vielleicht mit einer Elektrozahnbürste, dann ist es einfacher. Und dann das Bein wechseln und vielleicht die Hand wechseln. Aber das ist quasi eine Gleichgewichtsübung, die mit eingebaut wird, weil sie durch die sportliche Aktivität und so, wie wir normalerweise im Gym oder im Verein trainieren, eben nicht unbedingt abgebildet wird. Und so gibt es halt unterschiedliche Aspekte, die eigentlich, wenn Sie gesundheitsorientiert Sport treiben wollen oder sich bewegen wollen, die beachtet werden müssen. Und das alles können Sie quasi mit Ihrer, ja, vielleicht täglich eine halbe Stunde Sport oder so, nicht alles reinbringen.
Ist eigentlich sehr viel Stehen genauso schlimm, in Anführungszeichen, wie sehr viel Sitzen?
Es gibt Leute, die sagen, Stehen ist schon besser als Sitzen. Wenn man viel steht, hat man den Vorteil gegenüber denen, die viel sitzen. Und die haben wiederum einen Vorteil gegenüber denen, die ständig liegen. Also liegen scheint das Schlechteste zu sein, den ganzen Tag zu liegen. Ist schlimmer als den ganzen Tag zu sitzen und zu stehen. Ist besser, aber natürlich die ganze Zeit zu stehen. Das sieht man natürlich an Berufen, die auch den ganzen Tag stehen. Denen ist eigentlich zu empfehlen, dass sie dazu noch einen Ausgleichssport machen. Beispielsweise ihre Waden trainieren, ihre Beinmuskulatur trainieren, ihr Gleichgewicht trainieren. Krafttraining machen, beispielsweise Friseurinnen, Friseure für die oberen Extremitäten, damit sie nicht irgendwie in Schonhaltungen verfallen und dann Rückenschmerzen entwickeln und so weiter. Das heißt, stehen ist vielleicht besser rein, sagen wir mal, physiologischen Bezug auf das Herz-Kreislauf-System als sitzen, aber es hat natürlich andere Probleme. Also wie gesagt, im Grunde empfiehlt man heute eine möglichst vielfältige Bewegung und auch ganz besonders darauf achten, auf die körperlichen Bereiche, die im Altersgang abnehmen, als dass wir da was dagegen machen. Das ist beispielsweise die Oberschenkelmuskulatur oder das ist die Bauchmuskulatur, das ist die Brustmuskulatur, aber auch die Rückenmuskulatur, die mich dann aufrichtet, aber auch eben die Gleichgewichtsfähigkeit. Und das sind Dinge, die eben zusätzlich, wenn jetzt jemand nur joggt, dann reicht es faktisch, ist es nicht optimal, wenn er jetzt älter ist, sondern es ist zu empfehlen, dass man auch regelmäßig mal Krafttraining einlegt und eben genau diese Bereiche, die altersspezifisch abnehmen, die zu kompensieren. Ist natürlich ein Tagesprogramm, das ist ganz schön viel, aber man muss sich natürlich dann dazu zwingen und meines Erachtens ist es am besten, man baut es in den Tagesplan ein und wenn man nur an seinem Computer eine Uhr hat, die immer wieder klingelt und dann stehe ich auf und mache vielleicht irgendeine kleine Übung, die mich 10 Sekunden kostet oder vielleicht eine halbe Minute oder so und nicht mehr.
Okay, aber sagen Sie mal, wie viele Stunden sitzen darf ich mir denn erlauben, in Anführungszeichen, pro Tag?
Ja, das ist schwierig zu sagen. Also ich glaube, ich bin ohnehin ein bisschen skeptisch in Bezug auf die Festlegung beispielsweise von 10.000 Schritten oder so und so viele Stunden darf ich sitzen, weil das macht man natürlich gerne. Das ist aber so ein medizinischer Blick darauf, wie nimm eine Tablette am Tag von dem Präparat oder du brauchst etwas mehr, weil es hat noch nicht funktioniert. Nimm eineinhalb Tabletten von dem Präparat. Und in ähnlicher Weise versucht auch die WHO Empfehlungen zu geben für Bewegung. Aber ich glaube, das ist nicht unbedingt der beste Weg, denn der beste Weg meines Erachtens ist tatsächlich einfach zu versuchen, Bewegung so viel wie möglich und so variabel wie möglich in den Tagesplan einzubauen, neben der regelmäßigen sportlichen Aktivität, die einem Spaß macht, oder Gym oder was auch immer. Und nicht irgendwie zu zählen, oh, ich habe meine 10.000 Schritte, jetzt kann ich mich hinlegen. Oder oh, ich habe erst 7.000, ich muss noch mal raus und man setzt sich dann unter Druck. Das sind Dinge, die sind auch empirisch gar nicht so evident.
Jetzt muss man ja schon eines sagen, also wir beklagen uns natürlich jetzt, vielleicht auch wir in der Sportartikelbranche oder grundsätzlich auch die WHO, wir beklagen uns über die Bewegungsarmut jetzt neuerdings, aber man muss ja auch eines sagen, dass die auch in früheren Zeiten schon durchaus ein Thema war. Also ich kann mich schon noch so an die 80er, 90er Jahre erinnern, da wurde auch schon davor gewarnt.
Ja.
Jetzt mal die Frage an Sie, ist das Problem nur noch akuter geworden und warum ist da nichts passiert, um dieser Bewegungsarmut entgegenzuwirken?
Ja, also das Problem existiert natürlich schon länger. Also wenn wir auf die chronisch degenerativen Erkrankungen gucken, die waren ja ganz früher noch gar nicht auf dem Schirm. Wenn wir 100 Jahre zurückdenken, dann waren ja häufig Infektionskrankheiten beispielsweise noch die wichtigste Todesursache. Und irgendwann in der Mitte des 20. Jahrhunderts oder so in den 1960er Jahren wurde immer deutlicher, dass chronisch degenerative Erkrankungen, beispielsweise Herz-Kreislauf-Erkrankungen, eine wesentliche Rolle spielen. Und irgendwann waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen auch die wichtigste Todesursache und dann Krebserkrankungen. Und das sind natürlich Dinge, die kamen plötzlich in den Blick, das reine Kurative, also die Krankheiten, wenn sie schon manifest sind, zu behandeln, nicht mehr ausreicht, sondern wir müssen früher ansetzen. Und da kam dann, also die großen Studien, die damals gemacht wurden in den 80er Jahren, haben auch gezeigt, das waren die zum ersten Mal wirklich gut nachgewiesen haben, dass Bewegungsmangel ein Problem ist. Und dann hat man natürlich auch darüber diskutiert, wie leben Menschen in den 1980er Jahren. Da hat man natürlich schon gesehen, dass die körperliche Arbeit zunehmend zurückgeht durch eine zunehmende Technisierung von Arbeitszusammenhängen, durch eine zunehmende Organisation von Arbeitszusammenhängen und natürlich dann auch technische Hilfsmittel, auch Computer und so wurden immer wichtiger. Und damit hat sich auch der gesamte Alltag verändert. Das heißt, wir haben eigentlich gerade vor allem in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist Technologie ganz stark darauf, ja, hat ganz stark darauf abgehoben, den Menschen das Leben zu erleichtern. Und mit dieser Lebenserleichterung kam natürlich automatisch das Bewegen zurückging. Das ist jetzt das eine. Und das weiß man seit, sagen wir mal, seit den 1980er Jahren relativ genau. Die Frage ist natürlich sehr gut, die Sie gestellt haben. Warum hat sich dann nichts verändert? Und das ist ja bis heute so. Wir sehen ja, auch wenn wir Politik heute sehen, sehen wir ja, Prävention wird stiefmütterlich behandelt. Bewegung und Sport, auch in den Schulen. Normalerweise, wenn wir davon ausgehen, wir haben heute in Schulen, sehen wir, dass die motorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten bei Schülern im Schnitt extrem zurückgehen. Wir sehen auch hier diese Share-Entwicklung, dass es Heranwachsende gibt, die super sind, sportlich. Und wir haben welche, also eine Zunahme an Adipositas, also schwerem Übergewicht, die dann auch deutliche motorische Mängel haben, also Entwicklungsverzögerungen, aber auch viele Dinge gar nicht mehr können. Verstehen Sie, also nicht nur verzögert, sondern bestimmte rückwärts laufen oder so nicht mehr können. Und das heißt, dieses Problem ist eigentlich, das liegt auf der Hand und das ist sichtbar. Aber es ist auch klar, woher das kommt. Das kommt natürlich eben daher, wir haben eine Sitzschule. Wir haben auch die Freizeitwelt, die ist zunehmend verinselt. Das heißt, ich werde von einem Bereich zum anderen transportiert oder ich wohne in Wohngebieten, wo ich mit anderen höchstens in meinem nächsten Umfeld in Verbindung komme. Und jetzt durch die Verlagerung von Kommunikation in virtuelle Welten, in digital gesteuerte Welten, also die Nutzung von digitalen Kommunikationsmedien, Handy und so weiter, ist natürlich die Notwendigkeit, zu anderen zu gehen, mit denen dann auf der Straße zu spielen, zurückgegangen. Denn ich kann eigentlich auch, wenn ich zocke, mit anderen interagieren. Oder ich kann mit anderen mich unterhalten über mein Handy, über Sprachnachrichten oder über Texte. Ich kann Videos posten, ich kann Bilder posten. Und somit ist Kommunikation da. Das heißt, es ist nicht sozial, was gemacht wird, sondern sind soziale Handlungen, das heißt Vernetzungen zwischen unterschiedlichen Individuen, die aber nicht mehr auf körperliche Bewegungen angewiesen sind, zumindest nicht in gleichem Maße. Und das wissen wir. Das ist vollkommen klar, dass das dann natürlich auch Folgen hat und dass eigentlich dann von diesen Folgen nur diejenigen verschont bleiben, die dann extra noch viel Sport machen, die rausgehen zum Fußballspielen, zum Laufen, in den Verein gehen oder was auch immer oder in den Gym gehen und die anderen eben nicht. Wenn da dann noch eine ungünstige Ernährung dazu kommt, dann gibt's genau diese Probleme, beispielsweise von starkem Übergewicht schon im späten Kindesalter, was natürlich sehr ungünstig ist für die weitere gesundheitliche Entwicklung, was aber auch ungünstig ist für die kognitive Entwicklung. Das heißt, Bewegungsmangel und bestimmte körperliche Beeinträchtigungen, wenn die früh einsetzen, sind eben auch für die kognitive Entwicklung ungünstig. Nur die Politik reagiert nicht drauf. Das heißt, wir empfehlen eigentlich seit langem, macht aus den Schulen bewegte Schulen. Das heißt, gestaltet beispielsweise die Pausenräume so, dass sie bewegungsanimierend sind. Es gibt nicht selten an Schulen das Phänomen, dass Bewegung, schnelle Bewegung verboten wird. Man sagt, mach doch aus dem Unterricht einen bewegten Unterricht. Lernt doch Englisch oder Mathe oder Bio in Bewegung. Das könnte auf Ergometern, auf Trimmfahrrädern passieren. Wenn man mit leichter Intensität fährt, bringt man auch bessere kognitive Leistungen. Man lernt Mathe, man guckt zu. Oder man geht raus, wenn man Bio hat und geht in die freie Natur, guckt sich die Dinge an. Oder man geht, wenn man Mathe hat, in die Stadt, beispielsweise in der Grundschule und macht die Grundrechenarten in der Stadt an klaren Beispielen. Beispielsweise hier sind Ziegel, zähl mal die Ziegel, wenn ich jetzt noch ein paar dazu mache, wie viel sind es dann? Hier sind Häuser, zähl mal in dieser Straße die Häuser. Oder wie viel Streifen hat denn quasi ein Zebrastreifen? Es gibt Unmenge an Beispielen, wie man Unterricht in Bewegung machen könnte. Und das alleine wäre dann schon eine große Hilfe bei der, sagen wir mal, Reduzierung von Bewegungsmangel. Und hier fehlen nicht die Ideen. Die Ideen sind da. Bei uns viele Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, auch die Studierenden, auch unsere Wissenschaftler, die haben diese Ideen, aber darauf wird nicht zurückgegriffen, weil der Politik scheinbar die Fantasie fehlt, das ist das eine, und weil sie Sport und Bewegung für nicht wichtig genug sehen. Dahinter steckt auch keine große Industrie, wie beispielsweise bei der Ernährung. Man sagt, Ernährung ist so wichtig, aber wir wissen viel genauer, wenn sie letztendlich den Tag fit erleben wollen, voll konzentriert sein wollen, lang durchhalten wollen, dann müssen Sie körperlich fit sein. Und die körperliche Fitness erreichen Sie nicht alleine über Ernährung, sondern die erreichen Sie primär dann auch über regelmäßige Bewegung, über Kräftigung und so weiter. Das heißt, es besteht eine Notwendigkeit, es gibt Konzepte, aber warum nicht darauf reagiert wird, können wahrscheinlich nur die verantwortlichen Institutionen selber erklären. Und ich denke, das ist vor allem in Deutschland so, das ist nicht in allen Ländern in gleichem Maße so, aber in Deutschland scheinen Sport und Bewegung eine geringere Wertigkeit zu haben als andere, sagen wir mal, kulturelle Objektivationen.
Definitiv, aber das kann sich ja durch dieses neue Staatsministerium für Sport und Ehrenamt durchaus ändern. Da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Da würde mich auch Ihre Meinung dazu interessieren. Aber ich wollte nochmal kurz zurückkommen auf Ihre Vorschläge, die Sie da auch gemacht haben. Die finde ich total spannend und ich glaube, die hätten mir als Kind und Jugendlich auch total Spaß gemacht in der Schule. Sie haben diese Vorschläge auch konkret der Politik unterbreitet, ja? Also da sind Sie auch in Gespräche gegangen oder waren es eher nur so lose Geschichten?
Ja, es sind lose Gespräche. Also es sind lose schon Unterhaltungen, bis auf ministerialer Ebene zum Teil. Auch in Konzepten oder Ideen, die vorgeschlagen werden, beispielsweise für die Schule. Also ein jüngstes Beispiel. Wir haben hier in der Deutschen Sporthochschule in Köln die Idee gehabt, dass wir einen sogenannten Monomaster, also einen Einfachmaster für Lehramt ausbilden. Und dieser in Sportwissenschaft, diese Lehrkraft soll eben nicht nur Sport unterrichten, sondern sie sollen Gesundheitsförderungs-, Lebensgestaltungs- und Schulgestaltungsexperte oder Expertin sein, die für bewegte Pausengestaltung zuständig ist, als die gesamte Infrastruktur der Schule dann so gestaltet mit dem Geld, was zur Verfügung steht, dass es bewegungsanimierend ist, die Ratschläge gibt für Techniken des bewegten Lernens, die dann auch dafür zuständig ist, Klassenräume so auszugestalten, dass sie letztendlich zur Bewegung animieren, die aber auch für die Gestaltung des Ganztagesprogramms zuständig sind. Das übergibt man einfach nur den Vereinen und sagt, macht ihr doch. Aber die Vereine haben natürlich Probleme, Leute zu finden. Und wenn wir es wirklich, das Ganztagesprogramm so machen wollen, dass man Bewegungs-, die in der Gesellschaft existierende Bewegungsarmut kompensieren möchte, systematisch, dass man die Leute auch dazu animieren möchte, sich gesund ein Leben lang zu verhalten, sich mit anderen zu vernetzen, in der Realwelt wieder zu interagieren, dann muss das Programm ganz anders aussehen, dann muss es auch von Profis gestaltet werden. Solche Kräfte könnten viel übernehmen, bis hin zur Talentsichtung in diesem Ganztagesprogramm, indem sie es individualisiert und auf Neigung und auf verschiedene Zielgruppen mit unterschiedlichen Neigungen ausrichten. Das heißt, sowas, diese Idee existiert, aber wir sind da noch gar nicht im Schulministerium angekommen, weil das Schulministerium natürlich sagt, Monomaster machen wir nur für Mangelfächer, aber nicht Sportunterricht ist in Nordrhein-Westfalen kein Mangelfach, sondern das passt genau so. Aber es wird gar nicht weitergedacht. Also es wird letztendlich ein Problem, wird nicht mit dem anderen gekoppelt. Und das ist nur ein jüngstes Beispiel. Und so sind natürlich dann die Ratschläge, die man gibt oder die Ideen, die man weitergibt, die gehen in vielen Fällen in ein Ohr rein und ins andere wieder, aus dem anderen wieder raus.
Nochmal eine kurze Pause und da würde ich euch gerne mal eine Frage stellen. Was glaubt ihr, sind ausschlaggebende Gründe, um als Kunde in einem Sportgeschäft positive Erfahrungen zu machen? Also, dass der Kunde den Laden mit einem rundum positiven Gefühl verlässt und er vielleicht auch dieses viel zitierte Einkaufserlebnis hatte. Jetzt würde man meinen, einer der Top 3 Punkte müsste doch ganz sicher das Thema Kompetenz des Verkäufers, der Verkäuferin und damit verbunden eine exzellente Beratung sein. Tatsächlich ist es das gar nicht. Zumindest nicht, wenn man einen Blick in unseren aktuellen Consumer Report 2025 Sportartikelhandel Dach wirft. Die Konsumenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz haben uns da andere Punkte zurückgespielt, und zwar folgende: eine große Produktauswahl, die Möglichkeit, Sportartikel vor dem Kauf an- bzw. auszuprobieren und, vielleicht nicht ganz überraschend, günstige, / moderate Preise. Das sind also für die Konsumenten die Top-3-Kriterien, die ein positives Einkaufserlebnis im stationären Sporthandel erzeugen. Der angesprochene Punkt Kompetenz, Beratung liegt nur so auf Platz 5, 6 ungefähr gleich auf, und das ist sehr interessant, mit der direkten Parkmöglichkeit am Sportgeschäft. Die Studie hat natürlich noch deutlich mehr zu bieten. Kein Wunder bei weit über 100 Seiten Datenmaterial. Überzeugt euch einfach selbst davon, fordert gerne das Studienexposé an, also eine Leseprobe, und bestellt dann idealerweise. Der Report kostet ein bisschen was, klar, aber ich kann euch versichern, das Invest ist es definitiv wert. Für nähere Infos meldet euch bei der Studienleiterin Sonja Koschel unter koschel@marketmedia24.de oder bei mir unter bergener@saz.de. Und jetzt weiter zum Gespräch. Jetzt haben wir natürlich Kinder und Jugendliche, die in unterschiedlichen sozialen Milieus irgendwie aufwachsen und natürlich auch aus unterschiedlichen Bildungshintergründen stammen. Was würden Sie sagen, wie hoch ist da so der Einfluss letzten Endes dieser sozialen Milieus, dieser Bildungshintergründe auf das Bewegungsverhalten?
Extrem groß. Und das ist genau ein Argument auch für so einen Monomaster, also der eben nicht nur auf den Sportunterricht abzielt, sondern die Gestaltung einer bewegten Schule, also die Gestaltung von einer Schulumwelt, die zur Bewegung anregt, und für die Gestaltung eines Ganztagsprogramms, das für Bewegen, für systematisches, gesundheitsorientiertes oder leistungsorientiertes Bewegen anregt. Denn nur da kriegen wir letztendlich eine von sozialen Herkunftsmilieu unabhängige Möglichkeit, weil wir erwischen alle Heranwachsende. Jeder muss und jedes Kind muss in die Schule. Und damit erreichen wir hier alle. Anders, es gibt Sozialmilieus, in denen erreichen sie die Menschen nicht. Weil wenn die Eltern das nicht als wichtig ansehen und ihre Kinder zum Sport bringen, dann gehen sie auch nicht zum Sport. Das heißt, die spielen dann vielleicht, wenn es die Umgebung erlaubt oder so, wenn gekickt wird, Jungs oder so, die gehen dann vielleicht irgendwo hin zum Fußballspielen. Aber diejenigen, die vielleicht nicht sozial so gut vernetzt sind, hören dann irgendwann wieder auf und haben dann überhaupt keine sportliche Bewegung mehr. Das heißt, im Grunde ist genau das auch ein Punkt, den wir sowohl in der Forschung, aber auch in der Übertragung von Forschungserkenntnissen in die Praxis ganz besonders in den Blick nehmen müssen. Wie erreichen wir diejenigen, die von Sport- und Bewegungsangeboten eigentlich nicht erreicht werden? Und da spielt Schule eine ganz zentrale Rolle. Da spielen aber auch Alltagswelten, beispielsweise Innenstädte, eine zentrale Rolle. Das heißt, es gibt Überlegungen, die wir auch hier beispielsweise anstellen. Wie gestalten wir Innenstädte bewegungsanimierend? Innenstädte bluten zunehmend aus. Also wenn Sie in die Innenstädte gehen, Sie sehen, ein Laden nach dem anderen geht kaputt. Aber keiner kommt auf die Idee, Innenstädte wieder so zu gestalten, beispielsweise in Großstädten oder in mittleren Städten, dass sie zu Treffpunkten werden, wie früher der Dorfplatz. Um das zu realisieren, müssen wir quasi Angebote dann schaffen für unterschiedliche Altersgruppen, die nicht kostenintensiv sind, wo ich dann also nicht viel zahlen muss, sondern wo ich letztendlich beispielsweise hingehen kann, genauso um Pool zu spielen, aber ich kann auch Skateboard fahren in der Mitte der Stadt, ich kann Volleyball spielen, es gibt überdachte Open Gyms, wo ich dann trainieren kann, es gibt Möglichkeiten, wo ich kicken kann, und das alles in der Innenstadt. Außenrum sind dann vielleicht ein paar Gelegenheiten, wo ich mich dann hinplätzen kann und mit anderen, wo ich chillen kann, als Jugendlicher oder mit anderen reden, Bereiche, wo ich Cafés habe, wo ich reinsitzen kann und mich unterhalten kann, Imbissbuden, wo ich was essen kann und so weiter. Das heißt Begegnungsräume, die sehr stark zur Bewegung animieren. Und diese Frage der Stadtplanung ist natürlich dann elementar für eine Gesellschaft, die altert, die zunehmend in ihrer Kommunikation auf digitale Medien angewiesen ist und die dann natürlich auch alle diese Folgeprobleme entwickelt, die durch Bewegungsarmut erzeugt werden. Und damit hätten wir schon zwei Settings sozusagen, in die wir intervenieren können, bei denen wir viele, viele Menschen erreichen. Die Schule auf der einen Seite und diese Alltagswelten, also beispielsweise in Vierteln in der Innenstadt, also wo wir dann Treffpunkte, begegnungsanimierende Treffpunkte gestalten.
Jetzt haben Sie schon drei Protagonisten sozusagen genannt, die eben auch Verantwortung für dieses Thema Bewegung tragen. Das sind die Eltern, das sind die Schulen und es ist natürlich auch die Politik. Wer trägt denn aus Ihrer Sicht die absolute Hauptverantwortung, um eben diesen Bewegungsmangel zu bekämpfen?
Ja, das ist schwierig. Das kommt auf die Perspektive an. Wenn Sie natürlich sich auf Erziehung fokussieren, dann sind es zunächst natürlich mal die Eltern. Dann kann man sagen, okay, die Eltern sind ja schuld. Aber damit macht sich die Politik es zu leicht. Denn wenn es unterschiedliche Bildungsvoraussetzungen gibt, wenn ich zum Beispiel gar nicht weiß, wo ich Sport treiben kann, oder wenn ich aus einem Land beispielsweise komme, in dem Breitensport überhaupt keine Rolle gespielt hat, aber der Alltag bewegt gestaltet wird und jetzt komme ich in ein Land, wo das nicht mehr so der Fall ist, wo ich aber auch keine Kontakte habe zu Gruppen außerhalb der, beispielsweise der Aufnahmegesellschaft, die mich dann mitnehmen, nicht weiß, wo ich meine Kinder hinschicke oder mir vielleicht gar keine Gedanken mache, dann bin ich natürlich hier im Nachteil. Wenn ich vielleicht gar keine sozialen Netzwerke habe mit Leuten, die viel Sport und Bewegung machen, dann habe ich den Nachteil, wenn ich grundsätzlich nichts davon weiß, wie wichtig Sport und Bewegung sind für meine Entwicklung oder wenn es für mich einfach keine Rolle spielt, dann habe ich einen Nachteil. Verstehen Sie? Das sind dann alles im Grunde Mechanismen, die diese Menschen ausschließen. Wenn man davon ausgeht, dann verliert aber die Verantwortung der Eltern an Gewicht, weil die Eltern es ja zum Teil gar nicht wissen oder es nicht machen oder es ist für sie selber nicht wichtig. Und wenn wir dann tatsächlich von Seiten der Politik sagen, ernsthaft, wir wollen alle erreichen, dann muss Politik, die ja für die Sicherung kollektiver Güter zuständig ist, das ist die Hauptaufgabe der Politik, dann muss die Politik dafür sorgen, dass die Bedingungen der Möglichkeit geschaffen werden für Bewegung. Und zwar für Bewegen aller. Und damit trägt die Politik natürlich die Hauptverantwortung. Und nachgeordnet dann beispielsweise Institutionen wie die Schule oder wie Stadtplaner, wie Kommunen und so weiter, die Abteilungen in den Kommunen, die für Stadtplanung zuständig sind. Aber es beginnt natürlich dann mit einer normativen Setzung, nämlich mit einer politischen Setzung. Bewegung, Sport, Gesundheitsförderung sind zentrale Größen für eine digitalisierte, alternde, diverse Gesellschaft. Dem müssen wir deutlich größeren Wert beimessen und darauf müssen wir uns konzentrieren und das müssen wir priorisieren.
Ja, jetzt müssen wir uns natürlich in der Sportartikelbranche auch fragen, welche Verantwortung tragen wir? Also welche Verantwortung tragen Industrie, der Sportfachhandel, die Verbände, die Verbundgruppen? Es ist so, dass wir die entsprechenden Produkte zur Verfügung stellen, die dann für den Sport dann zu gebrauchen sind. Wir veranstalten auch mal das ein oder andere Event, wobei ich eher das Gefühl habe, das richtet sich eben eher an die Sportlerinnen und Sportler, die eben schon aktiv sind und weniger an diejenigen, die wir dafür auch gewinnen wollen, die wir auch natürlich künftig als Kunden haben wollen, die sich halt auch relativ wenig bewegen. Wo sehen Sie denn an uns, die Sportartikelbranche?
Ja, die Sportartikelbranche, da ist es schwer, von Verantwortung zu sprechen. Das sind Industrieunternehmen, Unternehmen, Wirtschaftsunternehmen. Und bei denen geht es natürlich darum, einen Gewinner zu erzielen. Das heißt, Produkte zu verkaufen, Angebote zu verkaufen, mit denen sie nicht nur quasi die Kosten tragen, die damit verbunden sind, sondern man will ja auch davon leben, man will Gewinne machen. Und damit ist die Logik eine andere. Während die Politik eine Verantwortung hat für die Gesamtgesellschaft, also eine buchstäbliche Verantwortung für die Gesamtgesellschaft, weil sie kollektive Güter und dazu zählt auch Gesundheit sichern muss, hat die Industrie oder haben Wirtschaftsunternehmen diese Verantwortung nicht, weil zunächst mal hat ein CEO von einem Wirtschaftsunternehmen Verantwortung für das Wirtschaftsunternehmen. Man könnte höchstens sagen, wenn Wirtschaftsunternehmen in ihrer Corporate Identity oder wenn sie sagen, okay, für uns ist eine Corporate Responsibility oder sowas wichtig. Wir sagen, wir als Unternehmen sagen, wir müssen auch einen Teil an die Gesellschaft zurückbringen oder wir müssen, wenn man rein wirtschaftlich denkt, die Menschen, die von uns potenziell kaufen, auch so gesund erhalten, dass sie weiterhin von uns kaufen. Dann könnte man sagen, tragen sie Verantwortung, aber die Verantwortung ist nicht eine gesellschaftliche Verantwortung per se, sondern eine Verantwortung für ihr Unternehmen. Aber sie denken vielleicht weiter, weil sie sagen, eine gesunde Gesellschaft, eine gesunde Bevölkerung ist eher dazu in der Lage und eine leistungsbereite Bevölkerung ist eher dazu in der Lage, die notwendigen Ressourcen quasi zu akkumulieren, die ich brauche, um Produkte zu kaufen. Verstehen Sie, wie ich meine? Und Wirtschaftsunternehmen, wofür die natürlich konkret dann Verantwortung tragen, ist für die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden. Und da kann man natürlich dann schon sagen, da müssten sie dann Verantwortung übernehmen in einer alternden Gesellschaft, bei der wir noch nicht davon ausgehen können, dass alles beispielsweise von Robotern übernommen wird, sondern wir brauchen ja auch noch Menschen, die arbeiten. Und je älter die Gesellschaft wird und je weniger von unten von jungen Leuten nachrückt, desto wichtiger wird die Gesunderhaltung der alternden Bevölkerung. Aber das ist das, was ich mit Blick auf Verantwortung sagen kann. Wenn man jetzt sagt, strategisch, was mit was für Marken haben wir zu tun? könnten sich hier interessante Märkte entwickeln? Dann würde ich sagen, ja, das ist aber eine andere Perspektive, das ist nicht gesellschaftliche Verantwortung, sondern der Markt der jungen Alten, wie man es früher gesagt hat, also das heißt eine alternde Bevölkerung, die eigentlich gar nicht alt werden will, die sich noch jugendlich kleidet und die die gleiche Musik hört oder ähnliche Musik hört wie die 25-Jährigen, die ähnliche Fortbewegungsmittel mögen, die Netflix gucken, die gleichen Serien. Da muss man sich schon überlegen, erschließen wir die so, wie wir sie erschließen wollen, oder brauchen die, wenn sie eigentlich ähnliche Sachen machen wollen, wie die, die 30, 40 Jahre jünger sind, aber vielleicht nicht dazu in der Lage sind, wie bringen wir denen diese Produkte dann näher? Und das ist natürlich bei Bewegen auch ganz besonders relevant, weil vielleicht Leute, sieht man ja auch an denen, die Rennrad fahren, sind nicht alle gleich gut. Aber vielleicht wollen die 50 plus Männer, die dann das Rennradfahren anfangen, wo es nicht wenige gibt, dann ein besonderes teures Rennrad, weil das ein bisschen schneller geht. Oder sieht besser aus.
Ja, ich habe es vorhin schon angedeutet. Wir haben in Deutschland seit diesem Monat tatsächlich ein Ministerium für Sport und Ehrenamt. Wirklich unglaublich. Wir alle sind begeistert und freuen uns. Mal natürlich sehen, wie das dann letzten Endes auch sich in der Praxis dann zeigt. Denn geleitet wird das Ministerium von einer Christiane Schenderlein, CDU, die wir jetzt auch noch nicht so wirklich gut kennen. Herr Thiel, was versprechen Sie sich davon?
Ja, man muss zunächst natürlich mal sagen, das ist ein Staatsministerium. Also kein eigenes Ministerium wie das Bundesgesundheitsministerium oder das Bundesfinanzministerium, sonst ist es ein Staatsministerium. Das. Und das ist schon der erste Unterschied. Am Anfang hieß es sogar noch, dass letztendlich der Leistungssport noch zumindest der Spitzensport beim BMI bleibt, als beim Bundesministerium des Inneren. Das scheint nicht so zu sein. Aber im Grunde stellt sich die Frage, wie viel Macht hat dann so ein Staatsministerium tatsächlich und was kann es faktisch auch machen? Also wir müssen ja gucken, wie ist der Sport in Deutschland organisiert? Und Sport ist ja in vielen Zusammenhängen Landessache. Das heißt, wir haben beispielsweise in den Schulen, wird es ja über Kultusministerien dann gesteuert, die auf Landesebene sind. Es gibt Landesverbände, die letztendlich für die Vereine im Land oder zuständig sind. Die Frage ist, wie weit kann so ein Staatsministerium dann auch in die Autonomie des organisierten Sports eingreifen und so weiter. Was ich mir persönlich davon verspreche, ist von diesem Staatsministerium, dass es so eine Art Botschafterrolle einnimmt. Und zwar, dass es eine zentrale Vertretung von Sport und körperlicher Aktivität wird, als eine elementare Voraussetzung für eine gesunde Bevölkerung, die sich auch wohlfühlt. Und die auch leistungsfähig ist und die auch soziabel ist, die fähig ist, miteinander zu interagieren und zu kooperieren. Denn all das sind Dinge, die sportliche Aktivität mit anderen gemeinsam leisten kann. Und da könnte dieses Sportministerium, also in Anführungszeichen, dieses Staatsministerium für Sport und Ehrenamt, tatsächlich Anreize schaffen, dass es sagt, wir fordern Projekte wie zum Beispiel die Belebung von Innenstädten durch Bewegungsangebote. Wir versuchen, auf Kultusministerien einzuwirken durch spezifische Programme für Schulen, dass Schulen beispielsweise sich bewerben können dafür, bewegte Pausenhöfe zu gestalten oder dass das bewegte Lernen, wie vor kurzem die Digitalisierungsinitiative, also wo es dann darum ging, Online-Unterricht dann voranzubringen oder die Digitalisierung von Verwaltungsvorgängen in Schulen voranzubringen, dass das Gleiche dann passiert mit Blick auf Sport und Ganztagesprogramm. Das heißt, dass Impulse gesetzt werden für gesunde Haltung, für quasi die Forderung von sozialem Miteinander, die Forderung von Integration von Menschen mit einem Zuwanderungshintergrund, weil es gibt keine besseren Settings der Integration als den Sport, weil hier lernen wir so viele soziale Fähigkeiten. Wir müssen miteinander agieren, uns auf andere einstellen, andere lesen. Und dann natürlich auch die Kompensation der negativen Folgen von Bewegungsmangel, der eben durch veränderte Sozialstrukturen, veränderte Kommunikationsstrukturen erzeugt ist. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass, weil das ist politisch natürlich immer reizvoll, dass man dann auf die großen Olympischen Spiele oder so setzt oder auf die Weltmeisterschaften, weil da können sich Politikerinnen und Politiker auch zeigen, da sind viele Menschen am Fernseher und gucken zu. Aber viel wichtiger meines Erachtens für die Gesamtgesellschaft ist die Forderung von Breitensport, Freizeitsport, von Bewegung im Alltag, von gesundheitsförderlicher Bewegung, von Bewegen miteinander, von sozialer Förderung durch Bewegung, Integration durch Bewegung und dass sich dieses Staatsministerium dann auch dem annimmt. Und hierzu passt natürlich auch der zweite Titel, Ehrenamt. Also Ehrenamt, der organisierte Sport. In Deutschland ist die größte Bürgerschafts-, also zusammenhängende Organisation bürgerschaftlichen Engagements in Europa. Also wir können letztendlich, wenn man sagt, wir versuchen hier Programme auch zu fordern, auch zum Beispiel die Gewinnung von Ehrenamtlichen, die Entwicklung von Konzepten wie Leute, die sich nicht mehr langfristig binden wollen, dass man die dann vielleicht mit geteilten Ämtern oder temporären Ämtern oder sowas fordert oder dass man auch wieder in den Schulen Programme initiiert, die Schülerinnen und Schüler dazu bringen, dass sie ehrenamtliche und freiwillige Tätigkeiten in Vereinen übernehmen und so weiter. Wenn das Staatsministerium für Sport das macht, dann denke ich, ist viel gewonnen. Die Frage ist erstens, was ist deren Perspektive auf Sport und Bewegen und die Relevanz von Sport und Bewegen in der Gesellschaft? Keine Ahnung, kann ich nicht sagen. Ich habe mit Frau Schinderlein bisher hatte keine Chance, mit ihr zu reden. Also ich hoffe, dass ich die Chance noch kriege. Ich weiß nicht, wie stark Frau Schinderlein mit dem Sport und den Hintergründen und den Mechanismen und den Grundlagen von Bewegung und den Funktionen und den Potenzialen von Bewegung und körperlicher Aktivität vertraut ist. Ich weiß nicht, wie die Leute, die für sie arbeiten, welchen Hintergrund die haben. Ich weiß nicht, wie die Netzwerke sind, auf die sie zurückgreifen kann. Ich wurde bisher noch nicht angesprochen und ich leite die größte Sportuniversität Europas, die übrigens eine der besten der Welt ist. Aber deswegen weiß ich es nicht. Ich werde auf Sie zugehen, was wahrscheinlich dann auch der angemessene Schritt ist. Aber dass Sie sich vernetzt, ich denke, das sind eben nicht nur Sportorganisationen relevant und vor allem nicht irgendwelche Organisationen, die nichts mit Sport und Bewegung zu tun haben.
Ja, kann ich nachvollziehen, was Sie sagen. Also wir werden auch versuchen, die Frau Schenderlein auf die Nacht des Sports innerhalb des Sporthandelskongresses zu holen. Es wäre natürlich schön, wenn sie unsere Einladung annehmen würde. Aber gut, das müssen wir jetzt mal abwarten. Jetzt würde mich noch eine Sache interessieren, Herr Professor. Kampf gegen Bewegungsarmut. Was hätten Sie denn für Konzepte, die man jetzt auch sofort aus Ihrer Sicht oder relativ schnell und relativ dringend umsetzen sollte und auch effektiv umsetzen sollte, um dieser Bewegungsarmut auch zu begegnen? Also welche Maßnahmen müssen vielleicht auch vom Ministerium jetzt sofort umgesetzt werden?
Ich denke, die meisten Maßnahmen brauchen Zeit, weil wir können den Leuten natürlich nichts vorschreiben. Wir wissen eigentlich das Wissen, wie wichtig Bewegen ist und was man machen kann und was man machen sollte. Das ist alles da. Und Sie haben vorher Kollege Ingo Frohböse angesprochen. Es gibt auch Leute, die sehr prominent sind in den Medien, die sehr viel auftauchen in Medien, da auch viel sagen können, viel Ratschläge geben. Das heißt, das Wissen ist da. Was jetzt das Ministerium machen müsste, das Staatsministerium für Sport und Ehrenamt, ist sofort Konzepte auf den Weg bringen und dazu braucht sie die Wissenschaft, aber dazu braucht sie auch die Sportwissenschaft, die sich darüber Gedanken macht. Wie kommen letztendlich dieses Wissen, wie kommt es an die Leute, wie erreichen wir die Leute, die normalerweise nicht erreicht werden. Also man weiß faktisch gar nichts über die Gruppen, die vollkommen sport- und bewegungsabstinent sind, weil sie in entsprechenden bewegungsfeindlichen Milieus leben. Darüber wissen wir faktisch nichts. Da werden auch keine Forschungsarbeiten finanziert. Also solche Dinge müssten finanziert werden. Dann müssten große Programme für die Schule, wie ich vorher schon gesagt habe, ins Leben gerufen werden, eben Gestaltung von bewegten Pausen, Räumen, Gestaltung von bewegtem Lernen, Gestaltung des Ganztagesprogramms und Einbeziehung der Vereine natürlich, aber eben geleitet durch Profis, eben durch Sportwissenschaftlerinnen und Sportwissenschaftler, die genau dafür ausgebildet sind und dann auch den Job haben, genau sich darum zu kümmern. Das kann nicht dem Zufall überlassen werden, wie es in vielen Schulen jetzt im Moment so ist, sondern es muss gesteuert werden. Und es können nicht Lehrerinnen und Lehrer, die sowieso schon dann genug zu tun haben, noch nebenbei mitmachen, sondern wir brauchen Leute, die dazu in der Lage sind. Und dann das Dritte, was ich vorher auch gesagt habe, die bewegte Gestaltung von öffentlichen Gemeinschaftsräumen, wie beispielsweise Innenstädte oder in Vierteln Begegnungsräumen, wo sie dann auch Leute hinstellen, die wie Art Animateure wirken und beispielsweise mal ein paar Monate jeden Abend irgendein Bewegungsprogramm anbieten, bis das dann quasi ein Selbstläufer ist. Das sind die Dinge. Nichts davon kann morgen schon gemacht werden. Das Ministerium muss erstmal die Konzepte einsammeln. Das heißt, sie muss auf die Leute zugehen. Es sind in der Regel Universitäten, sportwissenschaftliche Institute oder Deutsche Sporthochschule. Und hier auch Konzepte sammeln oder mit denen versuchen, gemeinsam Konzepte zu entwickeln und sie dann eben weiterzugeben.
Okay, aber es ist schon davon auszugehen, dass dieses Ministerium auf Sie doch zugehen wird, oder? Also das wäre ja...
Keine Ahnung, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich habe noch nichts davon gehört. Also ich weiß nicht, ob andere sportwissenschaftliche Institute was davon gehört haben. Aber ich hoffe schon, dass letztendlich da auch eine Zusammenarbeit erfolgt. Eben nicht nur mit den Sportverbänden. Denn die so... viel Respekt ich vor Funktionären der Sportverbände und Vereine habe, das sind ja in der Regel ehrenamtlich Tätige. Das ist nicht deren Hauptjob und Forschung läuft halt eben auch nicht an Vereinen oder an Verbänden, sondern an Universitäten. Und die Forschungsergebnisse, die Konzepte, die wissenschaftlich basiert sind, die auch tatsächlich partizipativ dann auch in den Milieus gucken, was brauchen wir tatsächlich, die muss man anzapfen und die muss man fördern. Und da ist bisher, zumindest meines Wissens nach, noch nicht so viel passiert.
Ja, sie muss sich wahrscheinlich auch erstmal in ihrer neuen Aufgabe zurechtfinden. Und so.
Soll natürlich auch keine Kritik an Frau Schinderlein sein, die gerade erst angefangen hat. Ich hoffe nur, dass diese Kontakte sich einstellen werden.
Ja, da hoffen wir wirklich das Beste. Alles klar. Ja, dann herzlichen Dank für das spannende, informative Gespräch. Wir freuen uns natürlich auch sehr auf Ihren Impulsvortrag dann im September in Köln. Zum Thema Community. Dankeschön.
Gerne.
Und an euch noch die Botschaft da draußen und auch übrigens an mich selbst. Ja, lasst uns die Sitzzeiten reduzieren. Das ist also das, was ich jetzt auch somit als erstes aus diesem Podcast mit rausnehmen werde. Nochmal eine kurze Unterbrechung. Wir verschicken jede Woche einen Newsletter mit den SAZ Jobs der Woche. Dort seht ihr eine Auswahl an Stellenanzeigen für die Sport- und Bikebranche und könnt euch, solltet ihr eine neue Herausforderung suchen, dann dementsprechend bewerben über jobs.saz.de. Wenn ihr als Unternehmen, als Arbeitgeber da mal selbst stehen wollt, weil ihr eben sucht, und wer tut es nicht in der heutigen Zeit, dann meldet euch bei uns und wir machen euch ein gutes Angebot. Schreibt uns eine Mail an jobs@saz.de. Ansprechpartnerin ist Sabine Fockroth.
Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts. Folgen Sie uns, um keine weitere Folge zu verpassen. Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen und hören uns beim nächsten SAZ Sport Podcast.